Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast heute. Heute bei uns zu Gast Herr Fabian Berndt. Als Jungunternehmer hat Herr Fabian Berndt die hannoversche Kaffeemanufaktur in 2012 mitgegründet. Er berichtet in unserem Podcast über anfängliche abenteuerliche Erfahrungen seit der Gründung der chinesischen Tochtergesellschaft in 2016 und über seine Erfahrungen und Erkenntnisse über die chinesischen Kunden und auch der Markt und seinen Plan für die Kaffeezukunft in China. Willkommen, Fabian.
Ja, hallo. Vielen Dank für deinen Podcast und dass du mich eingeladen hast. Herzlich willkommen auch von mir und alles gut.
Ja. Fabian, danke, dass du heute Zeit genommen hast und dass wir uns zu einer virtuellen Kaffeepause zusammensitzen können. Das ist ja fast schon unser Thema heute. Die Hörer wissen es noch nicht, aber du bist gerade in Shenzhen, in China unterwegs und ich bin in Shanghai und sitze in der Quarantäne. Insofern ist es eine sehr willkommene Abwechslung für mich, dass ich heute mit dir sprechen darf. Und danke auch dafür, dass du auch relativ spontan zugesagt hast. Und heute wollen wir über deine China-Erfahrungen sprechen. Ich würde in meiner ersten Frage erstmal interessieren, warum habt ihr als Familie damals entschieden, ich sage Familie, weil ich weiß, dass dein Bruder auch mit dir nach China gegangen ist, und warum habt ihr als Familie entschieden, nach China zu gehen? Welche Erwartungen habtet ihr damals vor der Reise oder vor der Gründung von Hannover Coffee China?
Ja, genau, also unsere Firma in Deutschland ist ja ein Familienunternehmen, also sprich, mein Vater hat das 2012 gegründet. Und mein kleiner Bruder und ich haben ihm dabei geholfen. Wir waren von Anfang an dabei. Und wir sind in Deutschland ja immer noch eher regional aufgestellt. Also wir haben unseren Hauptabsatzmarkt immer noch in Hannover und Niedersachsen. Da hätte man jetzt eigentlich nicht gedacht, dass wir, oder wir hätten selber nicht erwartet, dass wir in naher Zukunft expandieren würden ins Ausland und speziell natürlich nicht nach China. Wir sind da eher zufällig sozusagen auf dieses China-Geschäft gekommen. Das ist entstanden durch eine Delegationsreise von der Stadt Changde in Hannover, die dort für ihr Projekt Deutsche Straße in China geworben haben. Und im Endeffekt haben die, sind die von der Frau Bailan-Cha zu uns gebracht worden und einfach mal sich eine deutsche Rösterei unter anderem mit anzuschauen, wie auch die Brauerei in Hannover oder verschiedene andere Businesses. Und da wurde ohne konkrete Vorstellung das Projekt vorgestellt und so mal angesprochen, es wäre ja auch toll, wenn so eine Rösterei auch bei denen in China gebaut werden könnte. Und ich war da halt auch anwesend bei den Terminen, habe da zu der Zeit dann zwischendurch studiert, in Stuttgart eigentlich. Wir haben dann auch ganz locker einfach mal gesagt, ja, theoretisch würde sowas ja gehen. So. Und dann ist da aus dieser fixen Idee, ist es dann immer konkreter geworden, dass wir uns dann halt dementsprechend eingeladen haben, mal das Projekt uns anzuschauen. Und ja, man hat so grob abgesteckt, wie das Ganze funktionieren kann, dass wir gesagt haben, wir haben keinerlei China-Erfahrung, wir waren selber noch nie vorher in China, müssen dementsprechend einen lokalen Partner finden, etc. Darüber haben wir uns unterstützt. Am Ende ist es dann eine staatliche Investmentfirma geworden, die Firma jetzt hier mit uns zusammen in China gegründet hat. Also wir haben ein chinesisches Joint Venture, wo wir als deutsche Firma die Mehrheiten und haben halt einen kleineren chinesischen Investor sozusagen mit drin. Das ist sozusagen, wie das Projekt entstanden und wie der erste Kontakt sozusagen entstanden ist.
Das war, so wie ich das weiß, das ist im Jahr 2016 und mehr oder weniger aus einem Zufall entstanden, nicht geplant, nicht langfristig geplant, so wie ich das von dir höre. Echt krass. Aber was ist seitdem für dich dein krasseste Erlebnis in China? Ich habe verstanden, ihr seid zuerst nach China gekommen in eine kleinere Stadt, Chande, also Tier 3, Tier 4 City sozusagen, gar nicht die Megacities wie Shenzhen, wo du jetzt bist, oder Shanghai oder Beijing. Und da ist natürlich der, sag mal, also die Internationalität noch nicht so wie in Shanghai. Also da erlebst du sicherlich viele, viele Unterschiede. Was ist dein ja, krassestes Erlebnis diesbezüglich?
Ja, genau. Also einmal kurz zur Entwicklung sozusagen. Ja, wir sind dann dort erst nach Chang'e in diese kleine Stadt gekommen, mit der Intention, dort die Kaffeerösterei aufzubauen und das als Markteintritt für China zu sehen. Wir haben natürlich in den Vorbereitungen, als das, was ich gerade erzählt habe, war 2015, sind wir nach China gereist und haben natürlich, ich habe alles gelesen zu dem Zeitpunkt, wie sozusagen der Kaffeemarkt in China sich entwickelt, etc. Also wir haben dann schon relativ schnell gesehen, dass wie in den meisten Industrien China eigentlich der Zukunftsmarkt ist, mit dem stärksten Wachstumspotenzial etc. Da auch dann schon gelernt aus vorherigen Erfahrungen von anderen Unternehmern, dass man sagt, der Absatzmarkt ist eigentlich eher die First-Tier-Cities für so eine Art Produkt, wie wir es haben, also eher ein moderneres Produkt. Kaffee ist in China noch neu, in Anführungszeichen. Und wir haben Chang'e oder ja, diese eher provinzielle Region als Eintrittstor gesehen und uns war bewusst, dass man dann irgendwann wahrscheinlich ja auch expandieren muss in andere Städte, um den Markt eigentlich zu erschließen. Krasses Erlebnis. Im Endeffekt alles. Also ich habe vorher schon in Amerika auch gelebt, in Spanien und in Südafrika, was ja auch Ausland ist, aber es ist kein Vergleich zu China als Ausland. Also China, meine Theorie ist, dadurch, dass es halt so lange abgegrenzt war, ist es noch sehr viel fremder als viele westlichere Länder. Also wenn man jetzt Urlaub in Thailand macht, hat man das Gefühl, man ist weniger im Ausland als in China, weil die Sprache so anders ist, die Zeichen sind anders, das Essen ist komplett anders. Also es war wirklich, obwohl ich eigentlich schon interkulturell viel Erfahrung gemacht habe, so ein kleiner Kulturschock. Nicht unbedingt negativ, aber einfach, da es so anders ist. Und da wir halt, wie du selber sagst, direkt in eine Kleinstadt gegangen sind, und die nicht so international ist, hat man halt echt viele interessante Erfahrungen, wo man, die man nicht in Shenzhen oder Shanghai machen würde. Und das sind ja eher Städte, wo man sagen kann, auf einem Level wie, ja, ich sag mal, wie Berlin oder London oder New York, also Weltstädte, wo man auch diese Internationalität hat, die dann natürlich nicht gegeben ist und man kommt mit Englisch kommt man nicht weit. Man ist eigentlich völlig auf die Apps angewiesen, die einem für Übersetzung helfen. Ja, für alles, um Essen zu bestellen, um Taxis zu bestellen. Ein spezielles Ereignis würde ich da jetzt gar nicht so rausstellen, aber es ist wirklich diese Anfangsphase, ich sage mal die ersten 6 Monate, wo wir im Endeffekt überhaupt nicht, auch gar nicht wussten, was machen wir eigentlich sozusagen. Ne? Also in einem Land, wo du niemanden kennst und wo du, ja, wie gesagt, weder sprechen noch die Schrift verstehst. Dann eine Firma aufzubauen, erste Mitarbeiter finden, was auch nicht einfach ist in der Stadt, wo halt fast kein Englisch spricht. Ja, das war schon krass. Also die ersten 6 Monate als Gesamtkonstrukt war das krasseste Erlebnis, würde ich so sagen.
Ja, also das ist eine relativ wertvolle Erfahrung, dass du sagst, obwohl du sehr viel erfahren warst in anderen Kulturen, in vielen unterschiedlichen Kulturen, denkst du, dass es trotzdem eine relativ lange Orientierungsphase gab für dich, damit du, also dass du jetzt dich besser in China zurechtkommst. Und das ist denke ich, eine Erfahrung, die du gesammelt hast. Wenn du jetzt über die letzten 5 oder mehr als 5 Jahre zurückblickst, das sind ja wirklich lange Zeit, ne? Du bist ein junger Unternehmen, ohne dir zu nahe zu treten. Du hast ja gesagt, als du mit China angefangen hast, da warst du noch im Studium, also insofern bist du ja noch nicht so lange im Berufsleben. Und diese 5 Jahre in China prägt einen natürlich schon, entwickelt dich natürlich sicherlich auch weiter. Was hast du manchmal so selber dich erwischt, dass du sagst, in 2020, jetzt heute verhalte ich mich anders als früher? Also gibt es solche Unterschiede, die du selber merkst?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, diese Erfahrung, dass wir von Ablauf war es dann so, wir haben das erste Jahr im Endeffekt nur das aufgebaut, also sprich, wir haben unsere Röstmaschinen aus Deutschland importiert, wir haben Grünkaffee importiert, wir haben die ganzen Lizenzen beantragt. In China braucht man deutlich mehr Lizenzen, um Lebensmittel herzustellen, als in Deutschland für Kaffee der Fall ist. Also im Endeffekt hat das mit dem eigentlichen Geschäft, also sprich, hier Kaffee zu verkaufen, hatte das noch nichts zu tun, das war wirklich Aufbauphase. Das zweite haben wir dann viel Trial and Error, also viel Reisen und Messen teilnehmen und Netzwerke aufgebaut. Damit haben wir das zweite Jahr eigentlich verbracht, um dann zu entscheiden, eigentlich muss einer von uns, also entweder mein Bruder oder ich, aber da er der Kaffeeröster und der Produktionsexperte ist, ich in dem Fall in eine der First-Tier-Cities und dort den Markt eigentlich aufbauen. Also langfristig an einem Standort sein. China ist viel zu groß, als man das als einen Markt sehen kann, sondern es ist wirklich, man hat Südchina, also Shenzhen, Guangzhou als eine Region, dann hat man die Shanghai-Region und. Also es ist ja ein riesiges Land. Und das wurde uns, das habe ich vorher gelesen, das haben uns viele Leute gesagt, aber man muss ja trotzdem seine eigene Erfahrung machen. Und ich würde schon sagen, dass zum einen natürlich generell ein Unternehmen aufzubauen, dass man da extrem viel lernt, ne? Weil man halt im Endeffekt im weitesten Sinne alles selber machen muss. Das ist ja ein Startup, also sprich, es gibt keine festen Strukturen für irgendwas. Also man muss alles selber entwickeln und man muss alles im Endeffekt erstmal selber etwas machen, bis man dann jemanden hat, der es dann besser macht als man selber. Dieses ganze Konstrukt aufbauen. Ja? Also das ist schon ein riesen Learning, glaube ich, egal für welches Unternehmen oder egal für welchen Unternehmer. Und ist richtig, gerade dadurch, dass wir ins kalte Wasser geschmissen wurden, im Sinne, dass wir es halt nicht in Shenzhen oder Shanghai gemacht haben, was, glaube ich, auch schon eine Erfahrung an sich wäre. Dadurch, dass wir es halt in Zentralchina gemacht haben, mit den ganzen gerade schon besprochenen Unterschieden nochmal. Glaube, da haben wir verdammt viel gelernt. Also es ist schon die Geschwindigkeit, in der man sich da anpassen muss und in der man lernen muss, mit den Situationen umzugehen und so weiter, kann mir, also klar, ich lebe ja nur mein eigenes Leben, aber ich kann mir nicht viele Situationen vorstellen, wo man so viel in so kurzer Zeit halt dementsprechend lernen muss, damit es überhaupt funktioniert. Also mit anderen Worten, auf jeden Fall super viel gelernt. Und das ist natürlich jetzt, wenn ich da zurückblicke, was wir an Entscheidungen getroffen haben oder wie wir mit den Situationen damals umgegangen sind, aus Unwissenheit. Und wenn ich das vergleiche, wo wir jetzt stehen, wie viele Probleme damals, wo als Probleme da standen und man einfach überhaupt keine Ahnung hatte, wie man es lösen kann. Egal was, also kann China-spezifisch sein oder generell sprachliche Probleme etc. Man ist jetzt nach 4, 5 Jahren, ist man hier viel besser etabliert und man weiß halt genau, wie man diese Art von Problemen lösen kann. Also können wir jetzt viele Beispiele geben, aber einfach nur sowas wie im weitesten Sinne Behördengänge, dass man einfach keinen Ansprechpartner hatte, wo man jetzt weiß, okay, das sind die Schritte 1, 2, 3, das muss man erledigen, dann funktioniert das. Ist vielleicht ein interessanter Input, also ich fand das interessant. Bei uns in Deutschland kann man im Endeffekt alles finden, weil man hat das freie Internet in dem Sinne, dass Google gut funktioniert. Also nicht frei im Sinne von blockiert, sondern frei, dass man findet alles. Also egal, welches Problem man sucht, man hat die Lösung auf Google. In China gibt es ja Google nicht.
Okay. Wie kommst du dann zu deiner Lösung?
Hörst du mich wieder?
Ja, ich höre dich gut.
Ich hätte gerne auch reinbekommen. Sorry, musst du vielleicht nochmal rausstellen. In Deutschland haben wir Google und da hat man ja die Möglichkeit, alles zu finden. In China gibt es ja Baidu, aber dadurch, dass die Search Engine nicht so gut war von Anfang an, benutzt das ja eigentlich keiner. Also sprich, man ist viel mehr darauf angewiesen, persönlich Leute zu kennen, die dann, die diese Suche für einen übernehmen. Also man muss ein Netzwerk aufbauen, um Probleme zu lösen oder halt an Informationen zu kommen. Das ist fundamental unterschiedlich. Bei uns gibt es nichts, wo man nicht die Antwort findet im Internet. Und in China, klar, für mich ist meine Sprache, aber auch die Chinesen haben da riesige Schwierigkeiten und sind da sehr viel abhängiger von ihrem persönlichen Netzwerk. Und das haben wir natürlich nach 4 Jahren komplett anders aufgebaut, als wir zuerst gekommen sind.
Ja, verstehe, verstehe. Also zusammengefasst, eines, sag mal, Lessons learned ist, dass du vieles selber machen möchtest. Und das zweite ist, dass man über die, also die Informationen, die man braucht, auch über die persönlichen Kanäle sucht und nicht über irgendwelche Research-Kanäle. Jetzt bin ich wieder da. An der Tür hat jemand geklopft. In China ist man ja sehr früh, ne? Das ist vielleicht auch für die Hörer vielleicht interessant. Mir wurde Essen geliefert an die Tür von dem Quarantänehotel. Das ist jetzt kurz nach 11:30. Sehr früh ist man in China schon Mittag. So, das jetzt mal so als Side Information. Gut. Ja, wir kommen nochmal zurück auf das, was du vorhin erzählt hast. Und ich würde gerne zu deiner Firma wiederkommen. Du hast ja uns schon berichtet, dass ihr viele Technik aufgebaut habt, Lizenz beantragen müsst für das Kaffee-Business. Was macht ihr in China genau und wer sind die Zielkunden von dir?
Ja, genau. Also wir sind eine Kaffeerösterei, genauso wie wir das in Deutschland auch sind. Also sprich, wir sind ständig auf der Suche nach guten Grüncafés, die wir von rund um den Globus einkaufen, in einer möglichen Region, wo Kaffee angepflanzt wird. Der geht dann in der Regel zu uns nach Deutschland und dort wird er halt für den deutschen Markt geröstet. Oder wir exportieren einen Teil davon nach China. Wir gehen auch deutlich kleiner im Sinne von Verkauf, aber auch das Sortiment ist etwas kleiner, weil wir nicht alle Kaffees, die wir in Deutschland anbieten, auch hier anbieten. Genau, das heißt, wir importieren den Grünkaffee und dann wird er bei uns auf den importierten Röstanlagen, das sind Trommelröstanlagen, also die beste Art, die hochwertigste Art, Kaffee zu rösten. Von Probazentin ist auch der Marktführer für das, eine deutsche Firma. Und da wird dann der Kaffee geröstet, frisch verpackt, gegebenenfalls gemahlen. Falls die Kunden bei uns gemahlenen Kaffee bestellen, dann können wir auch, je nachdem, wie der Kunde den Kaffee zubereitet, für die verschiedenen Varianten Espresso oder Filterkaffee etc., gemahlen wir den dann auch frisch. Und da wird auch versendet. Und das machen wir hier in China momentan noch zum Großteil an B2B-Kunden, also sprich eher an Kaffeeshops, an Gastronomien, an Büros und momentan noch sehr wenig, aber wir haben die ersten Hotelkunden. Und parallel bauen wir halt hier die Marke auf. Also sprich, wir glauben, dass man langfristig den B2C-Markt, der halt extrem stark im Wachsen ist, also immer mehr Leute in China bekommen Kaffee trinken als Gewohnheit in den Alltag eingebaut. Also sprich, die fangen auch an, jeden Tag 1-2 Tassen zu trinken, gerade in den größeren Städten. Und dann dort, auch jetzt merken wir schon selber den Shift, dass die Leute mehr und mehr auch Brot kaufen und den dann zu Hause zubereiten, wie es bei uns ja üblich ist. Ich glaube, ohne die Zahlen genau zu kennen, ich glaube, das ist der größte Teil in Deutschland vom Kaffeekonsum, also wirklich Leute, die zu Hause Kaffee trinken. Und das passiert hier halt auch. Und das ist das Ziel, sage ich mal. Also momentan ist es mehr B2B, um halt auf erstmal so das Grundrauschen zu bekommen, weil da pro Kunde natürlich mehr Kaffee verkauft wird. Und dann langfristig wie in Deutschland, da verkaufen wir halt mehr Kaffee direkt an unsere Endkunden, über Supermärkte, wo dann auch die Leute Kaffee für zu Hause kaufen. Und das machen wir auch.
Ich verstehe. Ich meine, B2B-Kunden, was sind die typische Branche, in die du lieferst? Sind das dann zum Beispiel Gastronomie oder welche andere Branche?
Ja, also Gastronomie in dem Sinne, wie gesagt, wir sind ja in China, ich sage das immer so, erst 2 Jahre haben wir im Endeffekt nicht verkauft, jetzt bin ich seit 2 Jahren in Shenzhen und das ist gerade unsere Business Development Phase im Endeffekt. Also wir lernen immer noch jeden Tag dazu schauen, was funktioniert, was nicht, wir testen viel und natürlich ist generell erstmal jeder unser Kunde, der guten Kaffee braucht sozusagen, aber wir haben jetzt hier festgestellt, dass der größte Bedarf ist nach gleichbleibender guter Qualität, also sprich viele Kaffeeshops hier in China haben halt ein Problem, Kaffee zu finden, der deren Qualitätsansprüchen genügt. Das Know-how der Kaffeekunden, also der Leute, die einen Kaffee im Kaffeeshop trinken, ist echt enorm. Also das kennen sich doch schon extrem viele Leute sehr gut mit Kaffee aus. Also das ist eine Kultur, die extrem wächst, und die Chinesen sind halt nicht mit Industriekaffee aufgewachsen. Also in Deutschland ist es schon so, klar, wir trinken den Kaffee, aber viele wissen eigentlich gar nicht ganz genau, zu bewerten, was ein guter und was ein schlechter Kaffee ist. Und viel Kaffee, den man in Deutschland bekommt, ist eigentlich gar nicht so gut, sondern es ist eher auf Masse produziert. Also es ist günstige Rohstoffe eingekauft und industriell geröstet, also sehr heiß, sehr schnell, oder nicht die Aromen oder die Bekömmlichkeit vom Kaffee im Vordergrund steht, sondern eher ja, der günstige Preis. Und gerade gute Coffeeshops hier in China, die dann Wert darauf legen und wo die Kunden das Know-how haben, die brauchen halt gute Qualität. Und da dann die gleichmäßigen, also die Konstanz hinzubekommen, scheint für viele andere Röster ein Problem zu sein. Und das ist, sage ich jetzt mal, unser Hauptverkaufsargument. Also wirklich, wir haben hier einige Kaffeeshops, teilweise sogar die also Ketten, will ich jetzt sagen, also die haben vielleicht 5, 6 Kaffeeshops, die wirklich, obwohl sie natürlich auch hier etliche andere Kaffeeröster kaufen könnten, dann sollten sie sich für uns entscheiden, weil die gute Qualität und vor allem die gleichbleibende Qualität für die wichtig ist. Das ist momentan unser Hauptbereich. Also hochwertige Kaffeeshops, die wirklich Specialty Coffee, also Spezialitätenkaffee brauchen.
Ja, also danke für viele Kaffeewissen. Ich schaue gerade mal auch gerade in die Tasse, woraus ich gerade Kaffee trinke. Und ich denke, wenn ich in 2, 3 Wochen in Shenzhen bin, muss ich unbedingt mal eine Tasse euer Kaffee probieren. Und ich freue mich auch schon richtig drauf. Mein anderer Erkenntnis hier ist auch so oft, erlebe ich, ne? Ja, die Qualität, Prozessstabilität ist nach wie vor Verkaufsargument Nummer 1 für viele Branchen, für viele Produkte, für viele Firmen aus Deutschland. Auch hier erlebe ich auch, dass du sagst, eigentlich die stabile Qualität ist Verkaufsargument für euch, selbst in der Kaffeebranche. Das ist für mich sehr, sehr interessant. Was sind die wichtigsten oder vielleicht einen wichtigsten Erfolg aus deiner Sicht, den du jetzt nennen kannst, bis jetzt in China?
Ich glaube für uns, also dieses Jahr ist das Jahr 4 für uns, und wir sind jetzt in diesem Jahr seit Juni. Break-even, also sprich zum ersten Mal, dass wir halt wirklich mehr Geld einnehmen, als wir ausgeben. Und das ist für, ich glaube, produzierendes Gewerbe üblich, dass es eigentlich so bis zu 5 Jahre dauert. Aber es sind natürlich Druck und für uns natürlich gefühlt ein riesiger Erfolg. Wenn man vorher so glaubt, man macht keinen schlechten Job und baut das alles auf und investiert hier so viel Zeit und Energie und auch, dann am Ende des Tages auch Geld. Das dann Früchte trägt. Und wie gesagt, das ist ein völlig anderes Gefühl, dann sein Unternehmen weiterzuführen und das profitabel zu haben, anstatt immer den Kampf gegen in die schwarzen Zahlen zu kommen.
Das ist natürlich ein riesen Erfolg, Break-Even zu feiern als Unternehmer und als Manager, der dafür auch steht. Das ist natürlich mein Lieblingsthema, als Unternehmensberater dem Kunden zu helfen, Break-Even zu haben. Aber mich würde interessieren, was war für dich sozusagen die Hauptansätze? Sind das eher, Umsatz nach oben oder Kosten? Und wenn Umsatz nach oben, was ich wahrscheinlich tippe, was sind dann die Haupttreiber dafür?
Ja. Also auf jeden Fall Umsatz. Also wie gesagt, bevor wir nach Shenzhen gekommen sind, könnte man sagen, wir haben man kann das kaum beschreiben, wie unterschiedlich die Entwicklung für uns war. Also hier in Shenzhen dann wirklich fest, dass ich hier fest herziehe und dass wir hier das ist ein Kaffeeshop im Weizen sind, aber wir nennen das eher Showroom, also sprich eine Location zu haben, wo wir dann potenzielle Kunden einladen können, um mit denen verschiedene Kaffees zu verkosten, eventuell, wenn das eine größere wenn das ein größerer Kaffeeshop ist, sogar den anzubieten, für die ihren eigenen Blend zu kreieren, also dass sie wirklich mitreden können und sagen, ja, der soll ein bisschen mehr Körper haben oder ein bisschen weniger Säure oder. Also Kaffee ist ja sehr vielseitig. Und das hier tun zu können, war der größte Step, um den Umsatz sozusagen zu erhöhen. Und dann ist es am Ende des Tages dranbleiben und möglichst viele Leute Kaffee probieren zu lassen, Leute wissen zu lassen, dass man dieses Angebot hat, ne, dass man halt einen hochwertigen Kaffee herstellt, dass man auch anbietet, wie gesagt, für die spezielle Blend herzustellen, wenn sie groß genug sind. Und dieser Step war wirklich der entscheidende für uns. Ne, den richtigen Markt finden, kann man sagen. Ne. Und seitdem läuft es halt auch deutlich leichter, wenn ich das vergleiche mit der Zeit, wo wir wirklich teilweise dann in der Messe zum Beispiel in Shanghai gemacht haben, oder nicht, also teilweise wirklich selber dann sogar Aussteller mit waren, oder halt in Kooperation mit Partnern, wo wir dann den Stand angemacht haben oder so. Da hat man dann auch, ich sag, etliche Gespräche, Leute, die ja theoretisch Interesse haben in Shanghai oder in Peking, aber wenn man selber dann wieder für Monate nicht da ist, dann wird da halt auch nichts draus. Nicht wahr? Kaffee ist jetzt nicht, wir haben jetzt ja nicht die absolute Problemlösung für ein anderes Unternehmen, sondern am Ende des Tages sind wir halt auch ersetzbar. Ja? Und dann ist es eine Beziehung aufbauen zu den Kunden und in Erinnerung bleiben. So, ne? Und das geht halt viel besser, wenn man am gleichen Standort ist und wenn man sich halt auf diese Region, auf eine Region fokussiert. Und so haben wir halt den Umsatz erhöht in dem Sinne. Ne? Und dass mehr Leute uns kennen, mehr Leute auf uns zukommen, wir mehr und mehr Events hier machen, wo die Leute uns halt öfters als einmal sehen. Und das war das, wie es funktioniert hat.
Das finde ich ganz clever gemacht, wirklich smart, so einen Experience-Shop zu machen oder einige Experience-Shops zu errichten, sodass man Kunden hier aktiv einbindet. Also das ist natürlich ein guter Kanal. Ist es eigentlich ein spezieller Weg in China oder welcher Unterschied gibt es dann zu Vertriebswege zu eurem Heimatmarkt, also in Hannover beispielsweise? Macht ihr das ähnlich oder gibt es da Unterschiede zu China?
Ja, also ich glaube, da müsste ich ganz klein bisschen ausführen. Im Endeffekt ist auch ein großes Learning von mir, wie wichtig, oder mein Vater kommt aus dem Marketing, war ja vorher Marketing Manager für Brauereien in Deutschland und für Hannover 96 und so weiter, also absoluter Marketing-Experte. Und er hat ja unser Unternehmen in Deutschland genauso aufgestellt. Ja, also er hat ja wirklich, das war ja sein Plan, hannoverische Kaffeemanufaktur zu gründen und diese starke Regionalität, wie man das sonst von aus der Bierindustrie ja auch kennt, das zu verbinden, regional und hochqualitativ und dass die Leute wieder wissen wollen, wo die Impulse herkommen, etc. Das ist halt ein Trend in Deutschland und das gekoppelt mit dieser Regionalität, also sprich die Stadt mit dem Namen etc., war halt smart und das hat super gut funktioniert. Und das ist im Endeffekt im weitesten Sinne auch schon eine gute Positionierung und ein Verkaufsargument. Wir mussten, wollten, wie auch immer, also dadurch, dass wir in China sind und dann nicht eine neue Firma machen wollen mit einer neuen Positionierung, haben wir natürlich unseren Namen weiter benutzt, also wir haben das angepasst, wir haben auch einen chinesischen Namen mit dabei, aber am Ende des Tages ist die Marke ja trotzdem Hannover Coffee oder Hannover Stück Kaffee immer noch aktuell in China. Und da fehlt natürlich erstmal das Hauptverkaufsargument und es ist viel wichtiger, einen anderen Sales Point zu bekommen, nicht wahr? USP. Und wenn man es genau nimmt, gibt es den ja gar nicht. Also klar, jeder sagt, er macht gute Qualität. So. Und ich glaube schon, dass wir wahrscheinlich durch die Erfahrung und durch die, dadurch, dass wir da so einen großen Fokus drauf legen, waren wir wahrscheinlich auch einen der besten Kaffees in China, würde ich schon so sagen. Aber das sagt natürlich jeder von sich. Und wer kann das bewerten? Ne? Oder das ist halt jetzt nicht ein super Sales-Point. Und das ist natürlich ein riesen Unterschied. Also in Hannover klappt es durch dieses Marketing, es ist ein deutlich kleinerer, also auch Hannover ist ja im Vergleich zu Shenzhen, ist ja ganz nicht, das ist ein 20. oder was. Ja? Also das ist ja, Shenzhen ist ja 20 Mal so groß wie Hannover. Oder noch größer, 30 Mal. Das kann man natürlich nicht vergleichen, wie viel Aufwand man hier betreiben muss, um die gleiche Art von Marktdurchdringung zu erreichen und die gleiche Art von Kundenkontakt mit. Das Angebot ist viel größer. Es ist alles viel schneller. Die Leute werden hier auch ganz anders bombardiert mit Marketing. Und auch Marketingwege, die wir als Marktfremde ja gar nicht so spielen können. Das ganze Online-Marketing, da steckt hier viel, viel mehr Geld drin und viel mehr Competition als bei uns.
Ja, verstehe. Also deswegen wollte ich eigentlich noch ein bisschen tiefer bohren, weil obwohl das ein gutes Marketingkonzept ist, na, ich sage mal nur ein Beispiel, in der Beratung versucht man natürlich auch diesen Kanal zu finden. Das ist bei Beratung, was dein Coffeeshop ist, ist es für die Beratung Trainings zu führen. Ne? Wenn man Training führt, dann hat man Kunden in der Trainingsroom und dann hat man über ein bestimmtes Thema geübt oder die Wissen Transfer gemacht und trotzdem wissen die Kunden nicht, wie im realen Leben das wirklich umgesetzt werden. Und Wissen ist ja nicht gleich umsetzen. Deswegen generiert man auch wieder Leads für Beratungsprojekte. Das habe ich in China gleich gemacht wie in Deutschland. Nur es gibt dort dennoch einen Unterschied, beispielsweise in China, für Training. Gerade die öffentliche Training, also Public Trainings, ist wirklich sehr schwer, bezahlte Trainings zu machen. Deswegen haben wir so umgestellt, auch in zumindest starke Discount oder auch manchmal wirklich for free Trainings zu machen, um Leads zu generieren. In Deutschland kann man aber ganz gut auch solche Trainings auch wirklich verkaufen. Gibt es da übertragene Sinne in dem Coffeeshop-Konzept auch wirklich eine Art lokale Anpassung zu dem Konzept, was ihr in Deutschland habt?
Ja, also das ist ein Punkt, den wir ja auch machen. Wir haben ja in Deutschland das ist gar nicht Marketing, das ist eher dann entstanden so. Wir haben Kaffeeseminare angeboten, einfach als interessante, wie nennt man das? Ja, Nachmittagsbeschäftigung für Deutsche. Jetzt gar nicht für B2B, sondern eigentlich für B2C machen wir bei uns in den Kaffeeröstereien in Hannover Kaffeeseminare. Also sprich, da sind dann zwei Stunden erzählt. Ein Kaffee-Experte über Kaffee, wo der herkommt, wie man ihn röstet, etc. Und dazu macht man eine Kaffeeverkostung und das kann man in Deutschland auch verkaufen. Und wie du es gerade sagst, das lohnt sich dann auch im Sinne von, man verdient daran und die Kosten tragen sich halt selber. Ne? Und das Gleiche haben wir auch in China versucht und das ist das gleiche Ergebnis. Also, aber das meine ich auch mit der Competition. In China gibt es halt einen ganz anderen Wettbewerbskampf. Also, es gibt so viele Coffeeshops, Schrägstrich Kaffeeröstereien, die hier das machen und die machen das umsonst. Ne? Und genau wie du sagst, dann deshalb kann man dafür kein Geld nehmen und auch das Interesse. Oder vielleicht wissen wir noch nicht genau, wie man dafür die richtige Werbung macht, damit man diese Seminare voll bekommt, sage ich mal. Wir würden das auch, oder wir machen das, wir haben das auch schon ein paar Mal gemacht, so Kaffeeseminare, also wirklich deckungsgleich mit dem, was du tust, um dann eigentlich Interesse zu wecken und eventuell Kunden oder auch B2B-Kunden zu gewinnen. Aber es ist das Interesse nicht so da und wir bezahlen dafür schon mal gar nicht, das ist schon recht. Also, ja, kann ich so genauso unterschreiben.
Ja, so spontane Idee, Fabian. Vielleicht können wir in Shenzhen ein kombiniertes Webinar, also Seminar machen, dass wir sagen, jetzt in China ist ja erlaubt, wieder face-to-face Veranstaltungen zu machen. In Deutschland ist es gerade nicht möglich. Und ich habe ja auch in China, im Shenzhen-Raum relativ viele Kunden, sodass wir vielleicht ein themenbezogenes Event machen in eurem Coffeeshop und dass wir dann die zwei Themen zusammen kombinieren können. Was hältst du davon?
Auf jeden Fall. Das ist wahrscheinlich, also so sind auch die paar Kaffeeseminare, die wir gemacht haben, sind in der Regel so gewesen, dass halt jemand anderes die Kunden gebracht hat. Nicht wahr? Also, dass wirklich jemand hat dann seine Gruppe und hat ein Spezialthema und seine Kunden sozusagen oder seine Gruppe, die man da mitbringt und dann machen wir halt sozusagen das Kaffeeseminar. Ja, können wir super gerne machen.
Ja,
So funktioniert es auch am ehesten.
das ist toll. Also ich habe auch schon eine Idee. Vielleicht machen wir so eine Art lokale Marketingstrategie für deutsche Unternehmen im chinesischen Markt. Und das können wir gleich euer Konzept auch mitnutzen als Case Study. Und da können wir noch Kaffeeseminar draus machen. Ihr bekommt Leads. Also ich bin begeistert von der Idee. Also das jetzt dafür zu weit für unsere Podcast, aber trotzdem interessant. Ich finde die Idee toll. Wir besprechen das mal in 2, 3 Wochen, wenn ich wieder im Süden bin, ne? Bei dir da. Du hast ja vorhin gesagt, die Wettbewerbssituation in China ist sehr hart. Das ist natürlich eine große Herausforderung für viele deutsche Unternehmen in China. Und das stimme ich dir völlig zu. Als Unternehmensberatung erlebe ich auch dasselbe. da verstehen viele Kollegen aus Deutschland nicht so. Aber das ist tatsächlich so, ne, dass die Wettbewerber in China sind ja, kommen aus aller Welt. Die kommen alle nach China und da hast du in China deutlich höhere Wettbewerbssituation, also höhere Wettbewerb, als in, man in Deutschland gewohnt ist. Nur es gibt natürlich für KMUs besondere Herausforderungen. Für große Unternehmen vielleicht ist die Situation anders. Was denkst du, was ist anders bei den großen Konzernen, bei gerade Überwältigung von solcher Schwierigkeit, wettbewerbsfähig zu sein oder Wettbewerb, gegenüber Wettbewerb sich zu behaupten?
Ja, wie gesagt, ich kann ja nur, das sind alles Vermutungen in dem Sinne, dass ich ja, ja das nicht aus erster Hand erzählen kann. Nicht wahr? Also ich weiß ja nicht genau, wie das im Großkonzern läuft hier in China oder wie, jeder hat ja seine eigene Story sozusagen, aber meine Theorie ist so ein bisschen, dass der Wettbewerb so hart ist, weil, wie du es gerade sagst, jeder möchte nach China, jeder weiß, China ist wichtig, wächst in alle Bereiche, fast jede Industrie hat Wachstumschancen etc. Aber der Unterschied ist, dass China sich auch auf China konzentriert, weil die chinesischen Unternehmen und Unternehmer auch alle wissen, dass China eigentlich momentan der Markt mit dem meisten Potenzial hat. Und die wissen, die haben Wettbewerbsvorteile, die haben das Netzwerk, die haben die Sprache, die haben, für die viele Sachen sind viel einfacher. Und dementsprechend hast du nur in China den Kampf gegen, in Anführungszeichen, die ganze Welt im Sinne von, alle kommen nach China, aber auch China selber. Und die chinesischen Unternehmen, auch die Großen, die fokussieren sich ja noch gar nicht auf den Rest. Also was macht Tencent oder die ganz Großen, was machen die im Westen? Für die ist es immer noch China mit Abstand der eigene größte Markt. Und jetzt gerade bei kleineren ist es ja noch viel extremer. Also es gibt keine Kaffeerösterei aus China, die auch nur ansatzweise versucht, im Ausland was zu machen, sondern die fokussieren sich alle nur auf China. Ne? Und deshalb ist das halt, ja, denke ich, der stärkst umkämpfteste Markt, den wir haben. Ne? Ich glaube, und das ist auch mein zweiter Punkt, ich glaube, dass man als Unternehmen, wir hatten ja im Endeffekt ein bisschen Rückendeckung und wir hatten ja unseren chinesischen Partner, der aber im weitesten Sinne nur lokal in Shanghai helfen kann, der dir nicht helfen kann, was Vermarktung angeht, Sales angeht. Am Ende des Tages ist für ein Unternehmen das Einzige, was an der Wurst am Anfang drum geht, ist ja Sales. Also wenn du nichts verkaufst, dann bist du auch kein Unternehmen. Das ist ein Hobby. Und wenn dir keiner helfen kann, der den Sales voranbringt, dann hast du ein Problem. Also ich glaube, das wir sind ja klein, sehr klein, aber auch für ein bisschen größere Unternehmen ist das Wichtigste, jemanden zu finden, der confident ist, den chinesischen Markt im Sinne von Sales aufzubauen, Sales zu unterstützen. Ich glaube, für die ganz großen Firmen ist es wieder was anderes. Mercedes, in Anführungszeichen, verkauft sich von selber, weil es ist so, da hat Deutschland und die deutschen Autohersteller einfach so einen riesigen Ruf, den sie in China haben, im Sinne von bestes Auto und so tolle Qualität und so weiter. Die verkaufen sich mehr oder weniger von selber. Da ist es eine komplett andere Situation, nehme ich an. Aber für jemanden, der unbekannt ist, der dann wirklich über seinen Service oder über ein anderes USP sich verkaufen will, anstatt der super bekannten Weltmarke, glaube ich, ist das echt nicht einfach momentan.
Mm-hmm. Ja, also zusammengefasst, wenn ich das so mit meinen Worten erkläre, du hast gesagt, die kleinen Firmen haben gegenüber die großen Konzerne sozusagen noch weniger Branding. Ja, deswegen müssen sie in China gegenüber diesem sehr harten Wettbewerb extrem konzentrieren, eine Sales-Kompetenz aufzubauen oder diese Sales-Funktion, Vertriebsfunktion wirklich als größte Herausforderung für KMU im chinesischen Markt. Verstanden, also ich meine, dieses Handlungsfeld ist identifiziert. Frage an dich, was ist dann die wichtigsten Kompetenzen des Unternehmens oder des kleinen Unternehmens oder Tochtergesellschaft in China, um diese gute Vertriebsorganisation oder gute Vertriebskompetenz aufzubauen? Was sind die wichtigsten Voraussetzungen?
Ja, schwierig. Also sag mal bitte ein Beispiel. Was meinst du? Was wäre zum Beispiel Kompetenz? Was du meinst?
Kompetenzen sind beispielsweise schnelle Reaktionsvermögen oder flexiblere Mindset oder Digitalisierung. Wir haben im Frühjahr dieses Jahres so eine Art Umfrage bei den deutschen KMUs gemacht. Daraus kommen drei Kernkompetenzen heraus für die deutschen KMUs. Schnelligkeit als erstes und als zweite Digitalisierung in der Wertschöpfungsprozesse. Und dann gerade auch aktuell zur Corona-Zeit, man denkt an sichere Lieferkette als Produktionsunternehmen. Also das sind die drei Kernkompetenzen für die zukünftige Erfolge als KMU in China, also als KMU aus Deutschland in China. Ich möchte aber dich jetzt gar nicht in diese drei Kernkompetenzen einschränken, was ich vorher erwähnt habe. Aber ich frage, was sind aus deiner Sicht die Kompetenzen eines Unternehmens, die wichtig sind, um ja, diese China-Erfolg zu erzielen?
Ja. Also jetzt sage ich es dann doch, das ist einer von den drei, die ich auch am wichtigsten sehe, ist nämlich die Geschwindigkeit, dass man einfach, egal was man tut, es eigentlich schnell tun muss und im Endeffekt nicht so lange warten, sondern ruhig ein Produkt auch mal, wie soll man sagen, jetzt nicht schlecht, aber es muss nicht hundertprozentig korrekt sein. So. Also ich kenne, also in Deutschland ist ja schon so, dass alles immer bis zum, bis es perfekt ist, erstmal fertig gemacht wird und dann versucht man es zu verkaufen sozusagen. Aber ich sag mal so, das ist jetzt auch die klassische Kritik, die man immer an Deutschland hat, in dem Sinne, dass der Unterschied ist zum Silicon Valley und Deutschland und so weiter. Da sagt man immer dieses, es ist zu perfektionistisch und erst muss es perfekt sein und dann verkauft man es. Und in China oder Amerika ist es halt eher dieses Minimal Valuable Product, also erstmal was haben, was man testen am Markt kann, was man verkaufen kann und dann aus dem Feedback schneller lernen, kürzere Iterationen zu machen etc. Das glaube ich auch, dass das in China wichtig ist. Ne? Also diese Geschwindigkeit und das schnelle Anpassen an neue Gegebenheiten. Ja, das ist, glaube ich, wichtig. Und ich glaube, ich habe hier auch viele andere bekannte Freunde, die auch Unternehmer hier sind. Und wo es immer funktioniert, ist, wenn man China halt nutzt als Produktionsstandort. Also weil das, da muss man halt nicht auf dem chinesischen Markt konkurrieren, sondern da produziert man hier ja. Man ist ja auch irgendwie in China tätig, aber man verkauft nicht an den chinesischen Markt. Ich kenne echt verdammt wenig, ich glaube, ich kenne niemanden. Ich kenne niemanden, der eigentlich hier als Ausländer in China, für China produziert, der keine Weltmarke ist. Hm. Abgesehen von uns selber. Also alle anderen, es gibt hier, ab und zu habe ich mal jemanden getroffen, der hat hier Mate-Tee produziert, also für FMB jetzt Mate-Tee produziert, oder die wollten hier Schokolade verkaufen, oder. Aber erfolgreich ist davon keiner, ganz ehrlich. Also ich glaube, man muss dann schon wirklich, dass wir überall auf der Welt, man muss wirklich einen Marktbedarf haben. Das, was wir gemacht haben, wir machen jetzt mal unser Produkt und dann über Marketing das in den chinesischen Markt zu bekommen, wie gesagt, hat ja auch funktioniert ein bisschen, aber es ist ja auch nicht, dass ich sagen würde, es ist jetzt super erfolgreich. Es ist ja nicht, dass wir jetzt hier die Millionen scheppeln, sondern es ist halt so, dass wir jetzt Break-Even sind und überleben, aber es ist ja auch noch nicht da, wo ich sagen würde, das hat sich jetzt super gelohnt. Also das muss jetzt sich schon noch entwickeln und dann kann man in 3, 4, 5 Jahren sagen, das wäre es überhaupt wert oder man muss das als Learning antun. Ich meine, wenn ich das vergleiche mit den Apple, wenn ich die gleiche Arbeitszeit, die ich jetzt hier investiert habe, mit Bruder, in Deutschland investiert hätte, entweder unsere eigene Firma Kaffee oder vielleicht was ganz anderes gemacht hätte, ich bin mir sicher, wäre deutlich erfolgreich.
Ja, das erlebe ich auch viel Anstrengung und man hat auch erlebt, Erlebnisse, zumindest man lernt viel, aber für das Gesamtunternehmen unter dem Strich ist das China-Geschäft nicht unbedingt, also in einigen Branchen nicht unbedingt so gewinntreibend. Was bedeutet China, sag mal, das China-Projekt an sich für euer Unternehmen, Hannoversche Kaffeemanufaktur, sage ich mal, als Gesamtfirma, ihr seid ja kein Konzern, als Gesamtfirma, was bedeutet dieser Schritt nach China für euch?
Es bringt natürlich neue Perspektiven. Es weitet den Blick. Also, wir sind ja jetzt nicht im operativen Geschäft dann mehr in Deutschland tätig. Also, ich jetzt, sondern ich kümmere mich um das Online-Marketing, weil das auch aus meinem Studium mein Background war. Das mache ich weiter. Es hilft in dem Sinne, dass wir natürlich sehr viel, was wir sonst, was im Endeffekt in Anführungszeichen eher aus China kommt. Ja, also viele von unseren Produkten, die sourcen wir jetzt einfach direkt selber hier. Also sprich, Verpackung oder so, die kann man natürlich auch in Deutschland kaufen, aber die werden dann trotzdem nicht hergemacht. Und hier habe ich jetzt natürlich die Möglichkeit, das alles direkt von den Fabriken immer zu kaufen. Das ist, glaube ich, schon auch ein Mehrwert für unsere deutsche Firma, dass man jetzt diese Schnittstelle sozusagen hat, dass man ja dort zum einen Geld sparen kann, aber halt auch einen Blick dafür hat, was gibt es eigentlich noch. Also ich glaube auch, dass da ein bisschen Innovation durchkommt, weil man halt den Blick auf zwei Märkte hat und das natürlich auch in Deutschland hilft. Also wir haben auch ein neues Produkt jetzt in Deutschland gelauncht. Das sind Drip Coffee Bags, also die Tassenportionen für gut für Reisen etc. Sowas, das gibt es in Deutschland sozusagen noch nicht. Das haben wir jetzt auch dann angefangen in Deutschland, das kommt auch gut an. Also ich glaube, es breitet den Blick und es gibt den Unternehmen natürlich auch eine andere Größe auch für Marketing wieder. Also sprich, wenn man natürlich auch in China tätig ist, ist es ein interessantes Topic, worüber man sprechen kann. Ist schwierig messbar, aber ich glaube, das sind so die Hauptpunkte, wo das dem deutschen Unternehmen eventuell weiterhilft.
Das ist ja sehr, sehr interessant. Ich finde, deckt sich auch mit meiner Erfahrung in anderer Branche bei meinen anderen Klienten sozusagen, ne? Auch interessant finde ich, dass du sagst, auch bei euch gibt es die ersten Innovationsansätze, was auch selbstverständlich ist, weil der Markt so weit weg von Deutschland ist, gibt es natürlich andere Bedarf. Wenn man diesen Bedarf deckt, kommt man vielleicht zu anderen Service und Produkt. Das ist für einen selber so ein bisschen als Innovation zu sehen. Also sehr, sehr, sehr spannend. Was ist dein Zukunftsplan mit deinem hannoversche Coffee, also Hannover Coffee China?
Ja. Also klar, ich hoffe halt, dass es jetzt noch schneller, noch besser wächst. Also wie gesagt, vor 2 Jahren hatten wir mehr oder weniger keinen Umsatz. Klar, ein bisschen Kaffee haben wir verkauft, aber das ist noch nicht nennenswert. Jetzt haben wir in den letzten 2 Jahren, seit wir dieses Step gemacht haben, haben uns halt, ja, also klar, Gesamtvolumen ist immer noch klein, aber wir haben uns halt schon, ich glaube, 3-mal verdoppelt sozusagen in 2 Jahren. Also sprich, die Geschwindigkeit wächst natürlich super schnell, gerade wenn man klein ist. Und das ist natürlich so das Ziel, dass man das jetzt aufrechterhält, dass man weiter in Anführungszeichen schnell die mehr B2B-Kunden über die vorhin genannten Verkaufsargumente bekommt, also über die Qualität, über die Stabilität, mehr wachsen können, den B2C-Markt aufbauen und dass wir halt in 30 Jahren eine Größe haben, dass ich halt nicht sage, jo, das ist break-even, sondern das hat sich auch für den Einsatz gelohnt, sage ich jetzt mal. Für die Opportunitätskosten. Das ist so das Ziel für die Kaffeemarke. China hat natürlich riesiges Potenzial. Man kann auch ganz schnell, also in der Zeit, wo wir jetzt diese Kaffeefirma aufbauen in Shenzhen, also 2 Jahre, gibt es hier 2 Milchteeläden. Also das ist so ein mehr populäres Getränk in China, die von 0 auf 600 Läden geschlossen sind. Klar, die haben auch, ich weiß nicht, wie viele 100 Millionen Investment gehabt. Ja, das ist was anderes, als was wir jetzt machen. Aber da muss man nur mal dann zur richtigen Zeit, am richtigen Ort sein und da derjenige sein, der für das Kaffeegetränk launcht oder was. Ja? Dass sie halt einen Kaffeepartner suchen und dann, dass man das ist. Also wir hatten schon solche Gespräche, ist bis jetzt noch nie was draus geworden, aber das kann theoretisch mehr oder weniger über Nacht, kann man halt auch doppelt so groß wie die deutsche Firma in China. Ne? Weil einfach dieses Wachstum so gigantisch ist und so viel Geld zur Verfügung steht und so eine hohe Risikobereitschaft ist. Das sind so die 2 Schritte. Also zum einen gesund und, ich sag mal, klein, normal weiterwachsen und ein solides Geschäft aufbauen, dass wir sagen können, okay, wir haben dann vielleicht in ein paar Jahren 2 Standbeine, die deutsche Firma, die sehr gut läuft und die chinesische Firma, die gut genug läuft, dass das alles Sinn macht. Aber natürlich diese Chance, die man auf dem chinesischen Markt hat, die in Deutschland nicht so groß ist. Und Deutschland ist ja viel gesättigter, gerade was Kaffee angeht. Da ist kein Wachstum mehr seit Jahren schon. Ja, genau. Das ist so meine Zukunftsaussicht, was das angeht.
Bleibst du selber in China dann oder wie lange wirst du in China bleiben, wenn du das verraten möchtest?
Ja, das steht und fällt mit dem Erfolg, sag ich mal. Also es ist dadurch, was ganz interessant ist, ich habe mich viel mit Unternehmertum generell beschäftigt oder beziehungsweise wenn man jetzt in Deutschland eine Firma hat, wie man ja sich eigentlich auch mehr und mehr auf die mehr unternehmerischen Tätigkeiten fokussieren sollte, nicht wahr? Also dass man nicht jetzt selber dann Sales macht und nicht selber Buchhaltung macht oder sowas, sondern dass man eigentlich eher an dem Unternehmen arbeitet. Und mir ist halt aufgefallen in der Reflexion, dass wir das hier von Anfang an machen mussten. Klar, mein kleiner Bruder, der ist zwar eigentlich schon an der Wertschöpfung beteiligt, in dem Sinne, dass er Kaffee rostet, ja, und die Factory managt, aber ich habe im Endeffekt nichts, wo ich nicht ersetzbar wäre. Also die Firma klar, die braucht mich schon, weil ich Entscheidungen treffen muss, aber so dass das Grundgeschäft würde auch ohne mich weiterlaufen. Und das ist natürlich eine gute Situation, um an dem Unternehmen zu arbeiten und um auch flexibel zu bleiben. Also sprich, ich müsste gar nicht in China sein, damit die chinesische Firma funktioniert. Wir sind automatisch so aufgestellt, weil wir ja nichts selber machen können, aufgrund der Sprache. Also ich kann jetzt, wie gesagt, mit vielen Kunden gar nicht sprechen und ich kann auch keine Buchhaltung machen und ich kann auch kein Marketing-Text schreiben und so weiter. Ich glaube, wenn man halt noch ein bisschen wachsen, so 2-3 Jahre, vielleicht uns nochmal verdreifachen, was ich für realistisch halte, dass es dann eigentlich fast egal ist, wo ich persönlich wieder aufhalte. Also die Frage zu beantworten, ich kann mir schon vorstellen, auch hier in China noch eine Zeit lang zu bleiben, weil es hier super angenehm ist zum Leben. Also man hat ja alles, es ist, man hat eigentlich, das hat nicht alles, man hat alles im Überfluss. Also es gibt mehr zu tun als jetzt zum Beispiel in Deutschland, so, weil es einfach natürlich eine ganz andere Größe hat, eine Stadt wie Shenzhen. Aber natürlich aus Freunde, Familiensicht möchte man natürlich auch mehr Zeit wieder in Deutschland verbringen. Also ich denke mal in der Zukunft, wenn das so bleibt, dass es dann so vielleicht 50-50 wäre so mein Traum, dass ich einfach im Winter in Shenzhen bleiben kann, wo es schön warm ist und dann die guten Jahreszeiten in Europa, Deutschland mitnehmen kann.
Ja, das verstehe ich. Zumindest nach Corona-Zeit ist das ein gutes Konzept. Zu Corona-Zeit ist die Quarantäne echt eine verschwendete Zeit. Und ich verstehe. Zumindest freue ich mich auch, dass du schon so weit bist, dass du eine Stunde deine Zeit nehmen kannst für diese Interviewtermin. Und ich gucke auf die Uhr. Es ist echt. Die Zeit ist schnell vergangen. Wir sind fast eine Stunde, also mehr als eine Stunde haben wir gesprochen. Was ich zum Schluss noch ein paar Fragen habe, ist eher so ein paar persönliche Fragen. Relativ schnell stelle ich die, dass du auch in kurzer Zeit auch antwortest, also nur so, dass wir auch dich als Person besser kennen. Ja, also ich würde mich interessieren, du bist ja schon lange in China, aber wenn du jetzt ins Hotel gehst, zum Beispiel nach Shanghai zur Messe oder so, würdest du das westliche Frühstück nehmen oder lieber chinesische?
Frühstück westlich.
Westlich weiterhin, ne? Ja, da kenne ich viele, die das auch sagen. Und nutzt du WhatsApp oder WeChat?
Nur WeChat.
No WeChat, ja. In deinem WeChat hast du mehr internationale Freunde, also sprich Ausländer, die in China wohnen, oder mehr chinesische Freunde und Bekannte?
Mit denen ich aktiv schreibe, wahrscheinlich 50-50, weil ich natürlich viel mit unseren Mitarbeitern kommuniziere, etc. Aber prozentual viel mehr chinesische WeChat-Kontakte.
Ja, interessant. Bist du in China unterwegs? Also die drei Möglichkeiten, Taxi oder Didi ist auch ein anderes Taxi-Format, so YouTube, Uber-mäßig oder über U-Bahn. Also, wie bist du in Shenzhen unterwegs?
Ja, Shenzhen ist ja super ausgebaut, was U-Bahn angeht, und das ist oft schneller als Taxi oder Didi. Dementsprechend meistens würde ich sogar sagen U-Bahn, oder kommt halt ganz drauf an. Also Didi oder U-Bahn. Ja, ja. Manchmal ist es ja trotzdem eine Haltestelle zu weit, dann ist es doch praktisch. Didi ist ja auch sehr günstig in China. Ja, meistens so.
Ja, und sehr schön. Und du hast...
Viel Fahrrad auch, ehrlich gesagt.
Ja, Mobike ist auch so, genau. So Art. Ja, okay. Ja. Das ist gut. Die Mobike hat in Deutschland leider nicht durchgesetzt. Und vor 3 Jahren hat Maya, vielleicht hast du auch in Hannover einige Mobike gesehen, habe ich mich echt gefreut über die orangene Fahrräder. Aber die sind alle jetzt mittlerweile aus dem Markt wieder. Das sind, sind so diese Rollers, Elektrorollers, ne? Die sind mehr da mit 3-4 unterschiedlichen Marken. Aber so richtig durchgesetzt kann man das auch nicht sagen.
Ja, also ich glaube, das Problem ist, dass das ist zu teuer in Deutschland. Also ich habe das mal probiert damals und dann bezahlt man ja, wenn ich dann 20 Minuten Fahrrad fahre, bezahle ich ja 2,50 €, 3 € oder so, was hat das gekostet. Also die Hürde ist erstmal, sich da zu registrieren, weil da war da. In China scannt man das ja auch mit WeChat oder Meituan, die man eh benutzt und dann fährt man los. Ne? Also es ist einfacher zu nutzen, man muss weniger Setup betreiben. Und es ist halt einfach zu teuer. Also hier
Ja.
wenn ich eine halbe Stunde fahre, bezahle ich einfach mal einen Euro. So, das ist das
Ja.
No-Go. Dann nehme ich ein Fahrrad und fahre damit rum und dann kostet das 50 Cent und dann ist das ja auch egal. Ne?
Ja, also meine Tochter wollte schon länger, ne, dass wir mit dieser E-Roller, also dass sie mit E-Roller mal von uns in die Stadt fahren kann. Das kostet 4 Euro. Mit Bahn, wenn sie Regulär-Tickets kauft, vor einiger Tage war sie noch 14, da kostet für 14-Jährige nur 1,30 € oder so. Das ist ja, steht in keinem Verhältnis, ne? Das ist ja ganz, ja, also das führt wieder zu weit, wenn wir über die Vermarktung von Roller, Elektroroller reden. Aber meine letzte Frage, was vielleicht, also ich habe noch zwei Fragen so. Du hast ja viel Lessons learned und viel Erfahrung. Bist du irgendwie grundsätzlich bereit, falls ein Hörer oder ein anderer Hörer sich interessiert, dich als Mentor oder Coachin anzufragen?
Ja, auf jeden Fall. Austausch ist immer gut. Und ich glaube, wirklich, dass wir hier extrem viel gelernt haben, sodass man auch gut weitergehen kann.
Ja, ich denke, gerade die Dinge, die du selber gelernt hast, ne, wärst du sicherlich auch froh, dass vorher jemand dir das schon mal erzählt hat. Und ich denke, da kannst du sicherlich sehr authentisch als Mentor oder als Coach für ein KMU fungieren, ne? Das denke ich schon. Meine allerletzte Frage, wie angekündigt: Welche Experten kannst du mir noch empfehlen für diesen Podcast, dass er auch Interview mit mir macht? Vielleicht aus Shenzhen-Raum. Vielleicht hast du, also wichtig wäre für mich ein Deutscher, der in China erfolgreich sein Geschäft führt oder als Manager arbeitet, nicht unbedingt als Eigentümer, wie du ja, aber auch als Manager. Also hast du da jemand im Kopf?
Ja, ich habe hier zwei, drei. Also, ich kenne natürlich einige Deutsche hier, teilweise CEOs von Firmen. Die sind natürlich, ich weiß nicht, ob die, wie viel Zeit sie haben, in Anführungszeichen, ja? Die sind dann eventuell, ich weiß nicht, ob die angefragt werden. Ja? Wenn du von einer großen Firma CEO bist, weiß ich das Geld noch nicht, aber ich kann die auch trotzdem anfragen. Wenn nicht, habe ich ja auch ein paar Unternehmerfreunde, nenne ich es jetzt mal, die mit Sicherheit dazu bereit sind.
Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, ich finde, sowohl große Unternehmen haben Erfahrung, die für KMU interessant sind, aber auch kleine. Also insofern, es ist dir überlassen. Ich freue mich, wenn du da einen Experten mir empfehlen kannst. Ja, vielen Dank. Das war sehr kurzweilig und für mich selber. Ich habe auch vieles gelernt, insbesondere über chinesische Kaffeeindustrie. Und ich hoffe auch, dass die Zuhörer, also ich bin mir eigentlich sicher, dass die Zuhörer einiges interessante Informationen für sich entnehmen können. Und ich hoffe auch, dass dir Spaß gemacht hat.
Ja, auf jeden Fall. War super.
Ja, sehr schön. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen in Shenzhen. Wir sprechen in WeChat ab, ne? Wo und wann wir uns treffen. Ich freue mich schon auf den Kaffee in deinem Shop. Bis dahin.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.